Servus und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Munich Startup Podcast. Mein Name ist Helen Duran, Redakteurin beim Munich Startup.
Und mein Name ist Maximilian Feigl, ebenfalls Redakteur beim Munich Startup. Heute werfen wir den Blick auf E-Commerce-Startups in München und wie sie versuchen, die größten Baustellen des Online-Shoppings anzugehen.
Und im zweiten Teil blicken wir genauer auf Kaya Health. Das Münchner Startup hat erst vor kurzem 23 Millionen Euro in einer Series B-Finanzierung eingesammelt. Darüber hatten wir auch schon berichtet. Heute gibt es ein bisschen mehr Informationen dazu. Und außerdem hier noch der kurze Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse. Wenn ihr Lob habt, Kritik oder wichtige sonstige Hinweise, erreicht ihr uns unter redaktion@munich-startup.de.
Bevor wir richtig anfangen, schauen wir zuerst wie immer auf die interessantesten Events der letzten Tage. Wobei, eigentlich dieses Mal nicht, denn wir wollten an dieser Stelle jetzt über das Impact Festival sprechen. Aber das wurde ja abgesagt, weil es anscheinend zu wenig Interessierte gegeben hat, daran digital teilzunehmen. Deswegen wollen wir das Ganze kurz als Anlass nehmen, mal allgemein über diese Digitalisierung von Festivals und Events und Konferenzen zu sprechen, die uns in den letzten Monaten ereilt hat. Helen, wie ist das denn bei dir? Bist du der Online-Events schon überdrüssig oder geht's noch?
Also bei mir geht's. Ich habe gar nicht an so vielen Online-Events teilgenommen. An sich finde ich es ehrlich gesagt total charmant, dass diese Online-Events veranstaltet werden. Also an dieser Stelle ein Dankeschön, wenn Veranstalter zuhören, weil es einfach eine unglaublich tolle Chance ist, wenn man eigentlich zu Hause sitzen muss, weil Quarantäne oder weil Lockdown generell, dass man trotzdem irgendwie sich austauschen kann und ja, eben die Möglichkeit hat, an diesen ganzen Konferenzen teilzunehmen. Und was ich auch super cool finde, ist, dass man eben auch an Konferenzen teilnehmen kann, die nicht in München sind, ohne irgendwo hinzureisen. Also sprich, ganz einfach mal sich nach Berlin einklinken oder bei einer Konferenz in den USA. Finde ich ehrlich gesagt sehr charmant. Nichtsdestotrotz, klar, der persönliche Austausch fehlt.
Ja, da hast du recht. Also der persönliche Austausch, ich habe das jetzt erlebt in vergangenen Konferenzen, dass es da auch Lösungen gibt, die das versuchen zu ermöglichen. Das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Hauptsächlich, glaube ich, ist es aber davon abhängig, dass die Teilnehmer dann auch wirklich proaktiv diese Möglichkeiten nutzen, zum Beispiel in Form von individuellen Chatfenstern oder manchmal ist es auch so organisiert, dass es Mini-Konferenzen in einer Konferenz gibt, an der dann nur wenige Leute teilnehmen können. Da gibt es verschiedene Lösungen, ist aber natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man sich jetzt zu Leuten, die man auch vielleicht schon kennt, die man von Weitem sieht, kurz dazustellt für ein kurzes Pläuschen. Das ist schon was anderes. Aber klar, du hast vollkommen recht, es ist ein Riesenvorteil, denke ich, dass man zum Beispiel jetzt von München aus, ohne einmal quer um die Welt jetten zu müssen, auch an Sachen teilnehmen kann, die jetzt im Silicon Valley stattfinden, in Kanada oder von mir aus in Singapur oder in Japan. Das bringt auch diesen globalen Anspruch, den die Startup-Community ja durchaus hat, nochmal ganz, ganz schön zum Vorschein. Und ich glaube auch, dass es je nachdem, um was für eine Konferenz oder für was für ein Format es sich handelt, dass das in Zukunft auch beibehalten wird. Vielleicht dann mit weiterentwickelten Lösungen. Die Eventveranstalter, glaube ich, machen da zurzeit auch sehr viele Learnings, was das angeht. Aber dass die in den vergangenen 2-3 Monaten das überhaupt so schnell auf die Beine stellen konnten, dass das im Großen und Ganzen läuft, finde ich schon sehr beeindruckend, ja.
Ja, wir waren ja auch ein bisschen gespannt. Wir haben ja immer wieder unseren Quartalsausblick auf die nächsten spannenden Events. Und die Regina Bruckschlügel, unsere Kollegin, hatte da ja einen Überblick erstellt. Und ja, also ich bin sehr gespannt. Bits & Pretzels hat ja auch sein Format angepasst. Statt des normalen Events in München findet die Konferenz 5 Tage und im Netz statt, verteilt über verschiedene Standorte. Und ja, ich bin gespannt, wie das funktioniert, wie das läuft. Klar, es wird uns allen das Oktoberfest fehlen und der wichtige Netzwerktag auf der Wiesn. Aber genau, also das fand ich super cool, dass tatsächlich auch die nächsten Events teilweise auch noch digital stattfinden.
Ja, genau. Ich habe es auch gerade schon gesagt, der Vorteil, dass man leichter über Grenzen hinweg an Sachen teilnehmen kann, der gilt ja nicht nur für den Teilnehmer selbst, also für den Zuhörer, sondern eben auch für Startups, die pitchen wollen. Zum Beispiel beim Startup-Fest in Kanada haben die jetzt die Pitchers at Home geplant für dieses Jahr, was ich eigentlich für Startups, glaube ich, super finde, weil die schlichtweg, ohne einmal um die Welt jetten zu müssen, in einem vertrauteren Umfeld, also bei sich im Büro zum Beispiel, ihren Pitch halten können, was vielleicht doch dazu führt, dass ein bisschen weniger Nervosität da ist. Und so kann man als Startup, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen leichter teilnehmen an solchen Veranstaltungen als sonst. Kommen wir zu unserem ersten Thema heute, den E-Commerce-Startups in München. Hier wurde ja vor kurzem Presize beim Digitaltag zum Startup Champ 2020 gekürt. Das Ganze lief übrigens auch, wie wir es gerade schon besprochen haben, über einen Livestream-Pitch. Im Falle der Münchner Startups, die teilgenommen haben, kamen diese Pitches aus dem Werk 1. Es wurde aber auch in anderen Städten was vorgetragen. Berlin, Hamburg und Köln waren auch dabei. Am Ende hat sich die Jury, die rund um Frank Thelen aufgestellt war, dann aber eben für Presize entschieden.
Apropos Jury, auch letztes Jahr beim Münchner Businessplan-Wettbewerb hatte sich die Jury für Presize als Gewinner des Münchner Businessplan-Wettbewerbs entschieden und da haben sie auch den ersten Platz gemacht.
Da stellt sich dann natürlich ein bisschen die Frage, was ist denn so Besonderes an diesem Startup, dass die anfangen, hier so Preise abzuräumen. Frank Thelen hat zum Beispiel erklärt, dass Presize die Jury vor allem mit seinem nachhaltigen Ansatz von sich überzeugen könnte. Denn was macht Presize, um das mal ganz kurz zusammenzufassen? Die versuchen, das Retourenproblem vom Mode-Online-Shops zu lösen und arbeiten da mit einer KI-gestützten, browserbasierten Lösung. Das würde natürlich, wenn es funktioniert, den Hebel wunderbar präzise an einem der letzten großen Painpoints im Onlinehandel ansetzen. Denn ansonsten gibt es ja beim Online-Shopping nicht mehr allzu viel zu digitalisieren oder zu disrupten, aber ein paar kleine verbliebene Painpoints gibt es ja noch. Und genau die wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Retouren sind eben eine dieser Problemstellungen. Und wir wollen mal wissen, steckt denn vielleicht sogar die Next-Billion-Dollar-Idee in einem Startup aus München?
Genau, und vielleicht bevor wir uns die einzelnen Startups angucken, die in München an Lösungen arbeiten, nochmal ganz kurz ein paar Zahlen zum Thema Retouren. Aus dem Jahr 2018 haben wir bei Statista eine Studie gefunden, die besagt, in Deutschland wurden 2018 490 Millionen Artikel in gut 280 Millionen Paketen zurückgeschickt. Also das muss man sich mal überlegen. Diese schiere Menge an Paketen, die da durch die Republik geschickt werden. Und das erzeugt natürlich Kosten. Und deswegen ist es auch für die Händler so ein spannendes Thema, weil die sich natürlich diese Kosten auch einsparen wollen. Insgesamt ist die Studie auf 5,5 Milliarden Euro pro Jahr gekommen an Kosten. Die könnte man sich gut und gerne einsparen, aber natürlich auch dieses Hin- und Her-Verschicken von den Paketen, weil die müssen ja dann eben bewegt werden und das ist auch ein Problem für die Umwelt, weil CO2-intensiv. Und genau, ein Problem, um diese Rücksendung zu umgehen, wäre ja die zu vermeiden und da käme dann Presize ins Spiel. Die konzentrieren sich ja aktuell auch speziell auf Bekleidung, Schuhe und da ist die Retourenquote besonders hoch. Eine Studie aus der Universität Bamberg hat hier ergeben, dass jeder dritte Artikel zurückgeschickt wird. Genau, aber gucken wir mal an, nochmal ein bisschen genauer, was Presize da macht. Genau.
Ja, bei Presize, das Startup wurde erst letztes Jahr im April gegründet, handelt es sich im Endeffekt um eine sogenannte Body-Scanning-Technologie. Also mit der Lösung von Presize können Nutzer mithilfe von einer Web-App ihre Körpermaße einscannen und so schlichtweg ermitteln, welche Größe sie dann jetzt eigentlich bestellen müssen. Der Hintergedanke ist der, dass im Modehandel ja sehr oft derselbe Artikel mehrmals bestellt wird in verschiedenen Größen, damit man eben zu Hause nochmal ausprobieren kann, welches Hemd, welche Hose jetzt am besten passt und die anderen werden dann zurückgeschickt. Wenn jetzt man von vornherein das Richtige auswählen kann, dank zum Beispiel der Lösung von Presize, dann ist das Ganze natürlich überflüssig, so viel hin und her zu schicken und es würde zu deutlich weniger Retouren kommen. Presize ist an sich nicht das erste Startup, das auf die Idee kommt. Wer sich ein bisschen im E-Commerce-Bereich auskennt, weiß zum Beispiel, dass es da schon ein paar Lösungen gibt, die seit mehreren Jahren auch schon in Asien zum Beispiel verfügbar sind. Es gibt aber einen ganz, ganz großen Unterschied zu den meisten anderen. Und zwar arbeitet Presize jetzt nicht mit einem Fragebogen, in dem man jetzt selbst seine Maße eingeben muss oder mit Bildern, die man von sich schießen muss, teilweise in sehr für Verrenkungen sorgende Winkel, sondern bei Presize geht es um eine Videolösung. Das heißt, man macht ein Video von sich selbst und auf Basis dieses Videos wird dann die richtige Kleidergröße berechnet. Das ist eine Lösung, die prinzipiell ähnlich dann funktioniert, wie man es zum Beispiel kennt von Gesichtserkennung, wo einfach das Bild eines Gesichts oder in dem Fall jetzt eines Körpers in Punkte umgerechnet wird, wo dann auf mathematischem Wege das dann festgelegt wird. Damit hat jetzt Presize schon einen Monat nach seiner Gründung im Mai 2019 einige Investoren überzeugen können, unter anderem auch Plug and Play. Und so konnte bereits in einer Presale-Runde 340.000 Euro eingesammelt werden. Damit hilft Presize also, Retouren zu vermeiden, aber eben nur im Kleidungsbereich und eben auch nur dieses Problem, der die Sachen, ich weiß nicht genau, ob sie mir passen, deswegen bestelle ich mehrere. Es gibt auch natürlich noch ganz andere Gründe für Retouren und auch noch ganz andere Sachen, die man zurückschicken kann, außer Kleidung. Und da gibt es für Händler noch eine viel, viel größere Baustelle und das ist die ganze Verarbeitung dieser Retouren. Die müssen ja irgendwo ankommen, die müssen registriert werden. Wenn wir jetzt im Bekleidungsbereich bleiben, müssen die natürlich auch wieder aufbereitet werden. Mindestens sollte so eine Hose, wenn sie zurückgeht, gewaschen und neu verpackt werden. Je nachdem, was es ist, gibt es dann noch weitere Reinigungsschritte bis hin zum Bügeln und was weiß ich. Das kostet alles Zeit, das kostet alles Geld. Und der EHI hat zum Beispiel in einer Studie ermittelt, dass da die Kosten pro Artikel im Durchschnitt bei 10 Euro liegen. In der Studie, die die Helen gerade erwähnt hat von der Uni Bamberg, die kommt sogar auf über 15 Euro pro Artikel. Das sind natürlich Kosten, die will man sich als Händler durchaus sparen.
Genau, und deswegen, ja, auch Startups haben das erkannt natürlich, das Problem, und widmen sich der ganzen Thematik. Allerdings ist uns jetzt aus München kein Startup bekannt, das genau in diesem Bereich arbeitet. Und meistens ist es einfach so, also es ist ja eigentlich so ein bisschen eine Reseller-Thematik, sprich, dass die Startups eigentlich auch nicht wirklich eine technische Lösung oder irgendwie eine Verbesserung da reinbringen, also zumindest die wir so aus Berlin gefunden haben, sondern es ist einfach eher so eine Reseller-Geschichte, also der Händler lagert einfach das aus an Startups, die dann die Produkte aufbereiten und wieder verkaufen. Aus unserer Recherche raus ist da noch keine wirkliche Lösung in Sicht. Falls ihr da mehr wisst als wir, lasst es uns gerne wissen. Wir sind da neugierig. Dann vielleicht einfach mal zu einem anderen Problem oder einer anderen Herausforderung in dem ganzen Handelsbereich, die sich stellt, ist ja die Frage nach der letzten Meile, sprich das Shopping war erfolgreich und ist prima gelaufen und jetzt muss das Paket ja noch zu mir kommen. Ja, im blödsten Fall ist es einfach so, das Paket wird mir angekündigt. Dummerweise bin ich aber trotzdem nicht zu Hause, um es entgegenzunehmen und die Packstation ist voll und dann muss ich doch dem Paket irgendwie hinterherlaufen. Aus Nutzersicht ist das natürlich verbesserungswürdig und fähig, diese ganze User Experience, sage ich mal. Und auch genau diesen Problem haben sich verschiedene Startups aus München gewidmet. Eines davon ist Tiramisu. Max, was kannst du uns dazu sagen?
Tiramisu ist tatsächlich schon ziemlich lange in diesem Spiel der letzten Meile aktiv. Das Unternehmen hat sich bereits 2010 gegründet. Damals war das Angebot bestand aus einer Same-Day-Delivery, also die Lieferung am selben Tag der Bestellung. Und zwar sollte das zwischen 19 und 21 Uhr geliefert werden. Einfach mit dem Hintergedanken, um die Uhrzeit sind dann doch die meisten Leute zu Hause. Man kann ihnen das Paket dann ordentlich übergeben. Sollte es eine Retour geben, wird die dann auch gleich mitgenommen. Dabei ist Tiramisu aber natürlich nicht geblieben. Sie haben sich dann sehr schnell weiterentwickelt zu einem Vermittler zwischen Kurieren und Händlern, haben dafür eine eigene Lösung entwickelt, eine eigene Softwarelösung, um das Ganze zu koordinieren. Und inzwischen sind sie eben auch Software-as-a-Service-Anbieter und haben diese Lösung zu einer Marktreife gebracht. Und die kann man sich jetzt holen als Händler. Deswegen sieht man inzwischen auch kaum mehr Lieferanten auf der Straße, die direkt von Tiramisu angestellt sind und mit deren Logo unterwegs wären. Ich glaube, die Zeiten sind ziemlich vorbei. Jedenfalls hat mit seinem Konzept Tiramisu auch einige Investoren überzeugen können. 2017 gab es eine Early VC-Investition, unter anderem durch die BayBG, Bayern Capital, DPD war dabei, genauso wie Shell und Daimler Technology and Venture. Dann sind sie 2018, haben sie mit dem German Accelerator eine kleine Internationalisierung angestrebt, sind mit dem Southeast Asia Program nach Singapur und sind dort seitdem aktiv. Im gleichen Jahr hat sich einer der Gründer, Michael Löhr, aus dem Unternehmen verabschiedet. Ein anderer Co-Founder, Philipp Walz, ist aber immer noch mit an Bord. Und dieses Jahr, erst vor kurzem, Anfang Mitte Juni, so war das, haben sie den World Post and Parcel Award gewonnen in der Kategorie Innovation. Also da ist bei Tiramisu einiges passiert in den letzten Jahren.
Genau, apropos Innovation, super Überleitung.
Die beste.
Ein anderes Münchner Startup hat sich angeschaut, das Tracking und die Kundenkommunikation rund um den Paketversand, nämlich ParcelLab. ParcelLab wurde 2014 gegründet und beglückt den Kunden mit personalisierten Nachrichten. Das schaut für den Kunden dann so aus, als ob er vom Händler, wo er bestellt hat, eine Nachricht bekommt und ist insofern schöner für mich als diejenige, die auf das Paket wartet, weil ich bekomme dann einfach von meinem Händler, wo ich bestellt habe, ein Paket. Übrigens, dein Paket ist dann und dann da und erfahre aber nicht lauter überflüssiges Zeug von DHL, wie dein Paket ist, wird in den Wagen geladen oder so oder ist im Zielpaketzentrum angekommen. Sondern ich erfahre relevante Dinge und bekomme dann eben quasi Kommunikation aus einer Hand vom Shop, bei dem ich bestellt habe und weiß dann, wann kommt das Paket an. Ich erfahre natürlich auch, wenn sich es irgendwie verzögert oder wenn ich was wo abholen soll. Und für den Händler ist es insbesondere wunderbar, weil eben die ganze Kommunikation bei ihm bleibt. Er kann in seinem Branding mir Informationen oder dem Kunden Informationen zuschicken. Er kann da auch nochmal beispielsweise irgendwelche anderen Produktempfehlungen einflechten. Genau, also so ist es eine ganz feine Sache. Die haben auch schon verschiedene große Kunden überzeugt. Beispielsweise, wenn man guckt auf der Seite IKEA, Mediamarkt, sind dabei, aber auch viele kleinere Händler, Shoppingportale, die Textilien, Sportzeug anbieten. Genau, also achtet da mal drauf, wenn ihr was bestellt. ParcelLab ist da relativ oft der Kommunikationskanal, der dahinter steckt. Und mit ihrer Idee und der Lösung haben ParcelLab auch schon mehrere Investoren in mehreren Finanzierungsrunden überzeugt. Das letzte Mal haben sie im Oktober 2019 eine Finanzierungsrunde verkündet. Da haben sie in ihrer Series B 2 Millionen Euro von Capnamic Ventures und Coparion eingesammelt und sind aktuell natürlich, also eher jetzt, sag ich mal, sie profitieren jetzt eher vielleicht von der Corona-Krise oder von dem vermehrten Online-Shopping. Sie bauen sehr intensiv ihre Mitarbeiterzahlen aus. Sie expandieren und haben mittlerweile nicht nur in München ein Büro, sondern auch in Paris, in London ein eigenes Office und sind gerade dabei, auch in den USA weiter zu expandieren und ein eigenes Büro in voraussichtlich Los Angeles zu eröffnen.
So, jetzt haben wir ein bisschen viel, hauptsächlich über Softwarelösungen gesprochen. Deswegen habe ich noch einen Anbieter von einer Hardwarelösung rausgesucht, und zwar Amazbox. Das Startup ist auch schon etwas älter, wurde 2013 gegründet und vertreibt eben Abholstationen und Schließfächer. Die Geschichte von Amazbox finde ich aber ganz interessant, weil sie ursprünglich an einer Lösung speziell für Lebensmittel gearbeitet haben, für die Online-Bestellung von Lebensmitteln. Und zwar waren das eben Abholstationen mit einer eingebauten Kühleinheit, sodass die frischen Lebensmittel, die man sich online bestellt hat und dorthin hat liefern lassen, dass die schön gekühlt werden oder auch gefroren bleiben, je nachdem, was es eben ist, und die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Jetzt ist es aber natürlich kein Geheimnis, dass der E-Food-Markt in Deutschland nicht unbedingt sonderlich weit ist, und deswegen hat da Amazbox Türen eingerannt, von denen niemand wusste, dass sie da sind. Hat sie aber nicht wirklich aufgehalten. Sie haben dann eben das mit der Kühlung hinten angestellt und sich nur noch auf diese Abholstationen und Schließfächer konzentriert, haben da ein modulares System entwickelt, sodass man sich als Händler das selbst so zusammenstellen kann, wie es bei einem physisch eben reinpasst. Gleichzeitig haben sie natürlich auch hier mit einer Softwarelösung dafür gesorgt, dass man das Ganze selbst verwalten kann und mit dem Online-Shop verknüpfen kann, dass eben die Bestellungen auch richtig abgeholt werden können. Sie sind damit, würde ich mal behaupten, auch relativ erfolgreich. Wenn man zum Beispiel bei Edeka oder auch beim Mediamarkt um die Ecke mal ein paar Abholboxen sieht, die dort auf einen warten, dann ist die Chance groß, dass die tatsächlich auch von Amazbox sind. Auch die Schweizer Migros-Gruppe hat über ihren Venture-Arm Kapital gegeben und ist bei Amazbox eingestiegen. Also auch hier tut sich zwar aktuell nichts, aber das Geschäft scheint recht erfolgreich zu sein.
Aber dass die letzte Meile kompliziert ist oder auch dieses ganze Abhol-Business, sage ich mal, zeigen auch verschiedene Anbieter, die es eben nicht geschafft haben auf diesem sehr hart umkämpften Markt. Also klar, muss man sich auch nichts vormachen. Es gibt die etablierten Großen und es gibt eben viele Startups, die in dem Bereich arbeiten. Aus München, wo man nichts Neues mehr erfahren hat, war PackX beispielsweise oder Paketchef, die sich mit ihrem Angebot nicht durchsetzen haben können auf diesem ja, hart umkämpften Markt. Umso gespannter sind wir natürlich, wie jetzt sich weiter unsere drei vorgestellten Startups Tiramisu, Parcel Lab und Emma's Box weiter schlagen oder was sich auch Neues tut in dem Bereich.
Ein ganz anderes Problem, dem wir uns noch kurz widmen möchten, mit dem der E-Commerce zu kämpfen hat, ist die mangelnde Loyalität seiner Kunden. Denn es ist ja so, dass beim Online-Shopping ist das vermeintlich billigere Angebot, das bessere Angebot, das alternative Produkt auch immer nur einen Klick entfernt. Von daher ist es für den Online-Shop relativ schwer, seine Kunden bei der Stange zu halten. Gleichzeitig haben sie es relativ lange auch vernachlässigt, tatsächlich ihre Kundenloyalität hochzuhalten. Stattdessen hat man sich immer mehr auf die Kundenakquise konzentriert. Was aber nicht heißen soll, dass Bonusprogramme online nicht funktionieren. Amazon Prime ist dafür ja ein super Beispiel, dass das eben ganz gut funktioniert. Und im Offline-Handel ist es ja bekanntlich überhaupt kein Thema, dass Bonusprogramme funktionieren. Payback zeigt es ja immer und immer wieder, dass man damit ganz gut die Kunden von sich überzeugen kann.
Genau, Payback hat es ja offline als Münchner Unternehmen vorgemacht und online gibt es auch ein Münchner Startup, was sich dem Thema widmet. Loyalty Prime hat sich 2014 gegründet und bietet eben genau für den Online Handel eine Kundenbindungsplattform als Softwarelösung. Und mit der Plattform kann eben jeder Händler, jeder Shop sein eigenes Programm zur Kundenbindung ganz einfach aufbauen. Und ja, mit ihrem Angebot hat Loyalty Prime mehrere Finanzierungsrunden bereits erfolgreich abschließen können. Zuletzt hatte das Startup im Februar 2020 eine Series B verkündet. Im Februar hat das Startup 5 Millionen von unter anderem der ByBG eingesammelt und von Unternehmertum Venture Capital Partners. Genau, also dem Venture-Arm der Unternehmertum. Und es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, um Kunden an sich zu binden, ohne gleich ein Bonusprogramm aufzusetzen. Nämlich einfach nur schlichtweg einen besseren Service anzubieten, sodass die Kunden insgesamt von dieser Customer Journey so begeistert sind, dass sie sagen, ja, ich möchte genau in diesen Shop gehen, weil ich bin da einfach zufrieden. So wie es eben durch Presize oder auch durch Parcel Lab ermöglicht wird. Und dieses Einkaufserlebnis, wenn das halt überzeugt, kommt man als Kunde einfach auch gerne wieder. Und es gibt noch ein anderes Münchner Startup, was sich genau dazu was ausgedacht hat. Da kannst du Max mehr dazu erzählen.
Name dieses Startups ist Adnimix. Die bewegen sich mit ihrer Lösung so im Grenzbereich zwischen auf der einen Seite Marketing, auf der anderen Seite im Servicebereich. Was machen die jetzt? Adnimix bietet vollautomatisierte Produktionsmittel, mit denen man individuell auf jeden einzelnen Kunden zugeschnittene Paketbeilagen machen kann. Also im Endeffekt der individualisierte Newsletter ausgedruckt. Dabei werden dann auch die Daten aus dem Onlineshop genutzt. Das Spannende daran ist eben, dass die Broschüre in dem Paket mit der Bestellung beiliegt. Und im Normalfall würde man ja sagen, wenn es jetzt eben nicht zu einer Retoure kommt, dass damit die ganze Transaktion abgeschlossen ist. Ich habe mir was ausgesucht, ich habe es gekauft, es ist da, ich bin happy und fertig. Und durch diese Beilage, die mich jetzt auf ähnliche Artikel hinweist, auf Sonderangebote oder sonst was, werde ich wieder zurück auf den Online-Shop gebracht. Also es ist dann, der Einkauf ist damit zwar abgeschlossen, aber das Verhältnis zwischen Kunde und Online-Shop ist damit noch nicht beendet.
Genau, dieses Produkt könnte sie auch noch interessieren, was man ja von den Shops selber erkennt.
Genau. Hängt dann natürlich dann ganz davon ab, wie schön man das gestaltet und wie relevant die Informationen sind, wie gut das es funktioniert. Aber im Großen und Ganzen ist Adnimix damit zumindest so erfolgreich, dass sie schon einige Finanzierungsrunden bestreiten konnten. Zuletzt eine Series B, das war im Oktober 2018. Da konnten sie 2 Millionen Euro einsammeln, unter anderem von Bayern Capital. Also um ein kurzes Fazit zu ziehen von unserem Ausflug hier jetzt in E-Commerce, es gibt natürlich noch andere Painpoints, die man sich dort anschauen könnte. Wir haben uns jetzt eben auf die Retouren, die letzte Meile und die fehlende Loyalität konzentriert und dabei eben festgestellt, dass es durchaus noch an den ein oder anderen Stellschrauben ein Startup etwas drehen könnte.
Als zweites Thema wollten wir uns heute anschauen Kaya Health. Das ist ein Münchner Gesundheits-Startup, das digitale Therapien gegen chronische Schmerzen anbietet, also beispielsweise gegen Rückenschmerzen. Damit sind sie gestartet 2016 und jetzt sind sie schon dabei, das Programm zu erweitern, um digitale Therapien gegen beispielsweise Knieschmerzen oder auch chronische Lungenerkrankungen. Das haben sie auch schon vor Corona angefangen mit den Lungenerkrankungen, also waren sie ihrer Zeit da voraus. Und vor kurzem haben sie eben eine 23 Millionen Euro schwere Finanzierungsrunde verkündet. Ja, also bei denen läuft es wirklich tatsächlich richtig gut und sie haben da wirklich ordentlich an Fahrt aufgenommen. Mittlerweile hat Kaya Health rund 75 Mitarbeiterinnen in New York und in München und baut eben auch beide Standorte weiter aus. Ihr USP ist tatsächlich, dass sie eben eine App anbieten, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Computer Vision, so ähnlich klang das für mich auch bei Precise, eben aufnimmt den Nutzer. Also man wird quasi von einer Kamera aufgenommen und unterschiedliche Sensorpunkte werden dann quasi am Körper erkannt. Oder es ist natürlich keine Sensoren, aber eben es wird eben erkannt, dass man eine Bewegung auf eine bestimmte Weise ausführt. Und wenn man die falsch ausführt, wird auch das getrackt und kann über die App automatisch korrigiert werden. Also man bekommt dann die Ansage beispielsweise, den Rücken ein bisschen gerader oder das Bein ein bisschen mehr heben oder senken. Und es ist dann so, als ob man einen Personal Trainer dabei hätte. Und dieser Ansatz hat auch schon über 50.000 Nutzerinnen pro Monat überzeugt. Da hat sich ja auch Corona geholfen, weil ja von einem Tag auf den anderen diese ganz persönlichen Therapien mit dem Physiotherapeuten nicht mehr stattfinden konnten. Man sieht aber auch daran, dass es hilfreich ist und wirklich wichtig, solche Therapien oder solche digitalen Therapiemöglichkeiten zu haben. Genau. Und das Unternehmen hat, wie ich jetzt gerade vorher schon ja gesagt habe, im Juni, Mitte Juni 23 Millionen Euro eingesammelt in der Series B. Insgesamt haben sie aber in den letzten 4 Jahren 50 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und von Anfang an als Investor dabei war, und das ist eine ganz nette Geschichte, die hat er über LinkedIn geteilt, der Florian Huber, das ist ein Münchner Business Angel, der war schon eben bei Kaya Health von Anfang an dabei, aber er war auch schon bei den Kaya-Gründern Konstantin Mehl und Manuel Turner in ihrem letzten Startup von Anfang an dabei. Foodora kennt ihr sicher alle. Das ist nämlich das Startup, was Konstantin Mehl und Manuel Turner vor Kaya Health gegründet hatten. Und da hatte er eben mit 50 Euro quasi als erster Investor ist er da eingestiegen. Und später wurde Foodora dann 2016 von Rocket Internet übernommen. Und ab dem Zeitpunkt haben die beiden Gründer auch schon an ihrer neuen Idee gearbeitet, die ja scheinbar auch schon jetzt ganz gut erfolgreich ist und eben jetzt eine relativ große neue Finanzierungsrunde abschließen konnte.
Genau, schauen wir noch kurz drauf, wer denn in dieser Runde dabei war, die ja insgesamt 23 Millionen Euro schwer war. Wir haben zum einen 3 Lead-Investoren. Da haben wir erstens Optum Ventures aus Boston, ein VC, der sich auf Gesundheitsstartups fokussiert hat. Dann ein französischer VC mit dem schönen Namen It Invest, in dem steckte ursprünglich mal die Allianz dahinter. Und dann haben wir noch den österreichischen VC mit an Bord, Capital 300. Und dann waren natürlich auch noch die bestehenden Investoren nochmal mit an Bord. Zum einen der in London ansässige VC Balderton Capital, der Berliner VC Hardcore Capital und auch Symphony Ventures. Das ist der Investmentfonds des Weltranglistenersten im Golf, Rory McIlroy. Helen, kennst du dich mit Golf aus?
Nicht so richtig, aber auf dem Video, was Kaya Health gezeigt hat, sah das auf jeden Fall sehr professionell aus, wie das Motion Tracking bei diesem Golfprofi aussah. Also hat mich auf jeden Fall ganz gut überzeugt. Vielleicht machen die das ja auch dann für Sportler, damit sie ihre Bewegungsabläufe verbessern und nicht nur gegen Rückenschmerzen.
Wir sind noch gleich fertig mit den Investoren. Wir haben auch noch mit dabei 42 Cap. Das ist ein Münchner Seed-Investor, der sich besonders auf B2B-Software aus Europa konzentriert. Dahinter steht ein 7-köpfiges Team von ehemaligen Gründern. Unter anderem ist dabei Alex Meyer und Thomas Wilke, die eben auch in die Münchner Startups Order und eBot 7 mit investiert sind.
mit diesem kleinen Einblick zu Kaya Health und dem aktuellen Investment wollen wir auch den heutigen Podcast beschließen. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und bis ihr das nächste Mal wieder was von uns hört, wollen wir euch auch gerne noch ein paar Lesetipps geben. In den kommenden Tagen dürft ihr euch auf zwei besondere Artikel freuen. Und zwar zum einen schon am Freitag erwartet euch ein Interview mit FEMSI. Das hast du geführt, Max, gell?
Ja, genau. FEMSI, das ist eine Plattform für Eltern, die besonders Mütter und Väter von Kleinkindern unterstützen will. Die Gründerinnen und Gründer erzählen mir im Interview, wie sie überhaupt zu dieser Gründungsidee gekommen sind, wie das mit ihrer Gründung gelaufen ist und was sie von anderen Elternportalen unterscheidet.
Und kommenden Dienstag, also nächste Woche, werfen wir auch einen Blick zurück auf die wichtigsten Investments des vergangenen Quartals. Das machen wir ja auch regelmäßig. Und ja, trotz Corona-Krise konnten in den letzten 3 Monaten einige Startups erfolgreich Geld einsammeln. Über ein Startup haben wir heute gesprochen, Kaya Health. Und ja, schaut einfach mal rein in den Artikel, wo wir euch zusammenfassen, wer noch viel Geld einsammeln konnte.
Ja, da bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und ein herzliches Servus.
Und auch von meiner Seite vielen Dank und Servus, bis zum nächsten Mal.